Leuengebrüll. Der Tag mit Marc Jäcki und Gästen aus dem Landgasthof Leuenwittikon.
Liebe Gäste, herzlich willkommen zum Leuengebrüll. Heute für einen Montag, nicht im Mittwoch. Aber es passt ja wunderbar, wenn man die Weltlage anschaut. Wir können uns keinen besseren Gast vorstellen heute. Geboren ist in Basel, aufgewachsen im Schwarzbubenland, im Kanton Solothurn. In Basel hat er an der juristischen Fakultät promoviert, Summa Cum Laude, logisch, drungen macht er es nicht. Wir kennen natürlich alle zusammen als Chef Taskforce Schweiz Zweiter Weltkrieg. Übrigens, da hier seht ihr Bücher, das sind nicht einzelne Bücher, das ist eigentlich ein Buch in 5 Bänden. Die könnt ihr selbstverständlich zum Selbstkostenpreis, also wirklich anständigen Preis, also überhaupt nicht teuer, könnt ihr das erwerben, wenn ihr ein Stück Geschichte aus erster Hand wollt lesen. Dann natürlich ein anderer Punkt, wo er auch einer breiten Öffentlichkeit bekannt ist, war natürlich als Botschafter, Schweizer Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland. Mittlerweile seit 2002 ist er selbstständig, ist Unternehmer, hat ein Beratungsunternehmen und ist einer der profundesten Beobachter vom Weltgeschehen, der das Ganze nicht nur mehr nachreden kann, sondern richtig einordnen kann. Darum sind wir extrem glücklich, dass er heute da ist. Dr. Thomas Borer, danke vielmals für den Besuch. Herr Borer, wenn man so ein bisschen die Weltlage anschaut, die im Moment ist, ist ja crazy. Wir machen ja gar nicht mehr nachher mit heranschauen bei all diesen Krisenherden. Juckt es da wieder ein bisschen in den Fingerspitzen? Will man da wieder an die diplomatische Front?
Also als erstes möchte ich mich bedanken für das gratis Mittagessen in dieser wirtschaftlich schwierige Zeiten, nimmt man das natürlich als Rentner gern mit, oder? Ich warte jetzt auf meine 13. Rente, aber ich bin froh, dass ich jetzt hier in diesem wunderschönen Restaurant, das ich schon gar nicht kennt habe, zum Mittagessen kommen und einige bekannte Gesichter darf sehen. Nein, ich muss sagen, ich habe ja 2002 meinen Traumberuf, ich habe schon als junger Bub, so mit 12, 13, wollte Diplomat werden, habe ich dann aufgegeben, weil ich nicht mehr für den Bundesrat Theiss arbeiten wollte, oder habe eine Kündigung übermittelt. Und seither habe ich nicht einen Moment vermisst, dass ich nicht mehr als Diplomat arbeiten darf. Ich tue aber gern im Hintergrund ein bisschen beraten und Fäden ziehen. Das hat den grossen Vorteil, dass man so nicht mehr so in der Verantwortung steht. Oder? Man weiß alles besser, aber man ist dann nicht zuständig, wenn halt das, was man besser weiß, doch schief geht. Aber es ist natürlich für mich jetzt wirklich eine wunderbare Zeit und ich kann jetzt auch finanziell daraus schöpfen, weil jetzt ist mein ein Ratschlag, den gewisse Unternehmen brauchen, auch ein bisschen Geld wert.
Oder die Nation braucht. Ich glaube, das letzte Auftreten seit dem ganzen Zollstreit mit den USA, wo da die Unternehmer, Vorzeigeunternehmer in die USA gegangen sind. Ich glaube, die Schweiz hat gar keinen Draht gehabt, zu Donald Trump.
Ja, im April, ich weiß es noch genau, ich war auf dem Golfplatz, wie meistens am Freitag. Und ich habe meine Bälle gesucht, dann habe ich einen Anruf von Bern bekommen. Kannst du uns helfen, angesichts von dieser Zolldrohung von Präsident Trump? Ich muss jetzt auf Washington reisen und der Botschafter hat keinen Kontakt ins Weiße Haus und sonst auch niemand. Und dann konnte ich über das Wochenende können helfen, damit man den ersten Kontakt hat. Das war eigentlich auch alles gut gewesen, aber wie wir Schweizer dann so sind, haben wir dann jetzt lang gewartet, bis wir zum Abschluss können und irgendwann hat man dann der Trump noch hässiger gemacht, als er werten kann, normalerweise. Und aber jetzt ist wieder alles gut. Jetzt sind wir ja wieder auf 15 real 10% unter und ich bin froh, dass ich euch helfen konnte. Es ist einfach so, dass man in Washington Lobbyisten braucht. Das ist immer schon so gewesen. Und früher hat man meistens einen demokratischen Lobbyist und einen republikanischen. Und in einer grossen Lobbyfirma, es gibt etwa so 50.000, 60.000 Lobbyisten in Washington, hat man auch immer beides gehabt. Aber beim Trump muss man noch einen MAGA-Lobbyist haben. Wie der Trump, der ja alles kann, oder, ist auch immer der letzte Negotiator. Und das heisst, selbst wenn man ein mittelgroßes Land ist wie die Schweiz, wird ein Deal, wie er so schön sagt, noch von ihm genau angeschaut. Und darum muss man zum Trump oder seinem engsten Umfeld können vorstoßen. Es reicht nicht, wenn der Bessent, der Finanzminister, oder der Gier, der USTR, das ist der oberste Verhandler für die Handelsverträge, oder sonst jemand, ein Minister, zustimmt, nein, es muss auch noch der Präsident. Oder? Wenn man jetzt das vergleicht mit Merz oder Macron, wenn jetzt so ein Schweizer Staatssekretär mit Frankreich oder mit Deutschland einen Vertrag ausgehandelt hat und der zu Merz oder zu Macron kommt, ja, hat er vielleicht gesagt, ja, das kann man noch ändern und da würde ich noch vielleicht etwas oder aber. Der hat nicht seine eigenen Minister desavouiert wie ein Trump. Oder? Und darum habe ich von Anfang an gesagt, die müssen einen Lobbyist an Bord holen, der Vorschläge gemacht. Ich habe das an denen nicht verdient. Oder? Ich arbeite mit denen einfach zusammen. Und die Eidgenossenschaft hat gefunden, ja, die halbe Million oder vielleicht war es auch eine Million gewesen, für ein paar Monate. Das ist jetzt gerade ein bisschen viel Geld. Oder? Und im Nachhinein stellt man fest, ja, man hat lieber die Million ausgegeben. Und dann wäre man schneller zu etwas kommen. Und dann hat man hat die Unternehmen das Verständnis gehabt, dass man halt in zum Trump in das Weiße Haus muss. Und das ist nur gelungen, wie per Zufall Susie Wiles, das ist seine Stabschefin, hat eine Tochter und die Tochter hat bei einem Maga-Lobbyist geschafft. Und der Maga-Lobbyist haben wir per Zufall angestellt und der hat dann sichergestellt, dass die Milliardäre zum Trump ins Büro können. Und dann haben sie ihm den Schmaus gebracht und dann war der Trump gut aufgelegt. Und darum haben wir einen Deal gehabt.
Aber es ist schon noch erstaunlich, dass es offenbar nach euch nie mehr feige Diplomaten und Botschafter gegeben hat, oder?
Es gibt ganz viele feige Diplomaten und Botschafter in den USA, die wir jetzt haben, ist viel intelligenter als ich und besser ausgebildet. Was einfach viele Leute vergessen, wie sie den ganzen Tag auf Social Media unterwegs sind und Instagram und ist, dass halt der persönliche Kontakt unglaublich wichtig ist. Das Netzwerk, wie man so sagt. Oder wenn wir da heute zusammensitzen. Oder? Wir können jetzt auch das Ganze über Zoom machen. Oder? Jeder würde noch im Büro sitzen oder ein Sandwich essen und uns gar nicht recht zuhören, wenn er ein paar E-Mails nebenbei beantwortet. Der menschliche Kontakt ist unglaublich wichtig. Und ich habe meine ganze Karriere als Diplomat, und wo ich das grosse Glück hatte, es war auch ein Fluch, Chef Taskforce zu werden. Da hatte ich halt die Möglichkeit, in den USA unglaublich viele Leute kennenzulernen, vom Präsident Clinton über den Al Gore, aber zu ganz vielen Kongressabgeordneten. Newt Gingrich habe ich zum Beispiel vor 30 Jahren kennengelernt. Jetzt ist per Zufall seine Frau Botschafterin der USA in der Schweiz. Oder? Die Frage, würde die mich wohl empfohlen, wenn ich sie sehe? Hm? Nur als Thomas Bohrer nicht, aber ich habe halt über die ganzen Jahre den Kontakt in den USA gepflegt zu beiden Parteien. Man hat ja den grossen Vorteil als Diplomat oder als Schweizer kann man gut zu Demokraten stehen und man kann gut zu den Republikanern stehen. Und darum empfehle ich immer allen Leuten, auch in meinem Büro, früher habe ich das als Botschafter gemacht, gehen raus, treffen die Leute auf meiner Traktandenliste. Ich habe ja ein Lobby- und PR-Büro. Ist immer Journalistenkontakte. Oder? Ich habe jeden Montag gefragt, ja, wir haben da getroffen letzte Woche zum Kaffee, zum Mittagessen. Und am Anfang sagen die Leute, schauen sie einem dann immer dumm an. Sagen, das ist wichtig, die müssen die Leute treffen, die müssen die nicht irgendwie eine E-Mail austauschen. Das heisst nicht, die müssen eine belastbare Beziehung aufbauen. Und die Beziehung müsst ihr immer unterhalten. Das heißt, ihr müsst auf Washington reisen, ihr müsst auf Berlin reisen, ihr müsst auf Paris reisen und die Leute immer wieder sehen, Notizen machen. Was macht der Sohn, was macht die Tochter, was studieren die, was haben sie für Krankheiten. Das ist wichtig, der persönliche Kontakt ist so und so. Und dann kann man auch jemandem anrufen am Freitagabend und sagen, hey, wir haben da folgendes Problem. Wir haben Madame sowieso, die kommt am Montag, Dienstag auf Washington. Könntest du die empfehlen? Dann sagt er, ja, gerne, mache ich.
Ist das das, was man können als Diplomat netzwerken muss?
Jawohl. Jawohl. Ich habe damals schon gesagt, ich bin viel kritisiert worden für meine Tätigkeit in Washington, vor allem von einem Schweizer Medium mit grossem Titel und wenig Content. Dafür, dass ich viele Anlässe gemacht habe. Alle haben immer von Party geredet, dass sie Anlässe waren. Und ich habe auch dem den Titel gegeben, Public Diplomacy, also öffentliche Diplomatie. Wie in einem Land, das habe ich in den USA gelernt, als Chef Hassel, in einem Land mit 80 Millionen Einwohnern, Deutschland, kann ich nicht wie meine Vorgänger vorgehen und Vorträge von so wenig Leuten halten wie hier drin. Sonst bin ich bei 80 Millionen relativ ein paar hundert Jahre unterwegs. So, man muss über die Medien arbeiten. Die Medien sind der Transmissionsriemen, um meine Botschaft überzubringen. Damit ich in die Medien komme, als Schweizer Botschafter, muss ich interessant sein. Ja. Ich hatte den Vorteil, ich hatte eine Frau, die relativ gut ausgesehen hat. Das hilft natürlich, gerade in Deutschland. Und auf diese Art habe ich eben den Begriff geprägt und habe versucht, die Schweiz gut darzustellen. Und lustigerweise kennen mich die Leute in Deutschland heute immer noch. Und ich habe vielleicht auch einen besseren Ruf in Deutschland als in der Schweiz. Ich kenne den Friedrich Merz, du weißt das, der Greg ist mein Managing Partner. Ich kenne den Lars Klingbeil, den Cem Özdemir, bin ich schon am Beizen gezogen vor 30 Jahren. Das ist ganz entscheidend. Aber den Zugang haben wir nur, wenn man interessant ist. Die Amerikaner können einen Herdtöpfensack als Botschafter irgendwo anbringen und machen es auch oft. Und das hat Einfluss. Aber eine Mittelmacht wie die Schweiz hat das nicht. Und darum, glaube ich, ist der öffentliche Auftritt ganz wichtig. Man muss natürlich in die Medien, man muss ins Fernsehen. Dann macht man aber einen Fehler, oder? Ich bin einen neuen Weg gegangen. Aber
also mit, ein Ross in Wohnung zum Beispiel.
Ja, da komme ich dann gerne sprechen. aber zum Beispiel hat die USA, das Auswärtige Amt der USA, State Department, eine Abteilung Public Diplomacy. Da bin ich sehr stolz drauf. Also wir Schweizer haben das vor 22, 23 Jahren schon gemacht. Und die Amerikaner haben es jetzt auch. Wie John hat nie ein Ross im Wohnzimmer gehabt, sondern es hat, das ist ein altes Haus gesehen, das hat eine Kutscheneinfahrt gehabt. Oder, und die Kutsche, früher ist man mit der Kutsche in ein Haus reingefahren, ist man ausgestiegen und die Kutsche ist weitergefahren und dann hat sie irgendwo vorne gekehrt und hat dann wieder gewartet. Und in einer Kutscheneinfahrt ist sie auf dem Ross gesessen. Aber hätte ich das, wenn ich es vorher gewusst hätte, zugelassen? Wahrscheinlich nicht. Aber und Männer hier innen werden mir das bestätigen, die schon länger geheiratet sind. Wer kann schon seine Frau kontrollieren? Ich kann das nicht können.
Die kritischen Fragen kommen dann wieder im nächsten Doppelpunkt mit dem Roger Schawinski. Aber trotzdem, so viel sei erlaubt. Dort ist, so in der Schweiz ist das ein kommentiert worden, manchmal so ein bisschen Seriosität verloren. Würdet ihr das im Nachhinein vielleicht zugeben?
Also wie gesagt, ich habe da einen neuen Weg gegangen. Und wenn man will, in einem Land wie Deutschland, das so stark von den Medien geprägt ist, also wir reden von 23, 24 Jahren, da haben die Medien noch viel anderen Einfluss gegangen, auch noch viel mehr Geld verdient als heute. Also sicher gewisse Fehler gemacht, wenn ich meine Frau nicht kontrollieren konnte. Auf der anderen Seite hat das dazu geführt, dass ich als einziger Schweizer den Orden wieder den tierischen Ernst bekommen habe.
Stimmt, ja.
In Aachen. Das heisst, ich konnte von 10 Millionen Zuschauern die Schweiz, das sind 10 Millionen Fernsehzuschauer, jetzt hat es viel weniger, darstellen, auf eine gute, positive Art. Der ganze Saal war ein Schweizer Kreuz. Ich war bei Wetten, das gesehen. Gott sei Dank hat gesagt, aus einem Papst bist du der, den ich am meisten versucht habe zu bekommen. Ich habe natürlich vom Deis Bewilligung eingeholt. Er war eifersüchtig, dass man ihn eingeladen hat. Hat Saalwett, hat Wett gewonnen. Okay, es war Heimspiel in Basel. Also, und das führt eben dazu, dass dann ein Kanzler Schröder, der genau gewusst hat, Bild und Glotze sind entscheidend für meinen Erfolg, halt, wenn der Bohrer etwas wollte, hat er gesagt, ja, geben Sie dem eine halbe Stunde Zeit. Also was Wichtiges. Oder ein Fischer, der sonst bei Schweizer Botschaften nicht gross, also Fischer, Außenminister Fischer, beachtet hat, hat dann einfach mal ein Abendessen mit mir gemacht. Also, das war immer ein Instrument gewesen. Ich habe damals Sachen in die Welt gerufen, wie ein Humboldt-Diskussionsforum, Deutschland, Schweiz, Nachbarn mit verschiedenen Wegen und den Deutschen aufzeigt, was man gewisse Sachen besser machen. Und das hat immer ein Echo gehabt, das hätte ich nicht können, wenn niemand mich kennt hat. Aber der Nachteil war halt, dass ich dann vor allem meine Frau oft in der Zeitung war und natürlich immer meistens mit einem deutschen Politiker, weil die haben genau gewusst, wo sie miteinander stehen, damit sie auch in die Zeitung kommen, nicht neben mir. Nicht neben mir. Und ich habe mich dann auch oft beschwert bei Kai Diekmann, dem Chefredakteur vom Bild. Da habe ich gesagt, musst du jetzt wieder so ein Foto von der Sean und so? Und dann sagt er, weißt du, in meinem Blatt bringe ich auf 12 Seiten Unfälle und Verbrechen, alles Schlechte. Und dann musst du auf der letzten Seite muss der Leser noch was Schönes haben. Und was gibt es Schöneres als deine Frau? Und da konnte ich nicht widersprechen. Mhm.
Absolut, kann man sagen, es gibt ein Bomo, wer mit der Bildzeitung rauffährt im Lift, fährt dann auch mit der Bildzeitung runter. Es gibt ja noch andere Boulevardmedien. Ist noch ein bisschen passiert, oder?
Nein, mit der Bildzeitung bin ich nie runtergefahren. Die haben wir immer
die andere mit
Stangen gehalten. Das war eher eine andere Zeitung, genau. die auch fast ähnlich wie Bild heisst. Aber ich konnte aufzeigen, dass ich eigentlich im Recht bin und dass der Verlag hat mir dann doch eine größere Summe überwiesen. Der Roger Schawinski fragt immer, wie viel, seit über 30 Jahren, ich sage es ihm immer noch nicht. Und insofern, im Leben gibt es Siege und Niederlagen und manchmal meint man, sie eine Niederlage und 20 Jahre später merkt man eigentlich, es war eigentlich ein guter Sieg. Oder man sollte immer im Schicksal ein bisschen nachgehen. Also ich bin nicht mit Blick auf ein Bild abgefahren, sondern immer mit einem anderen.
Ja, genau. Wenn ich hier so ein bisschen ins Publikum hineinschaue, so ein bisschen von der Generation, haben wir natürlich alle zusammen die geprägt sind von eurer Zeit als Chef Taskforce Schweiz Zweiter Weltkrieg. Da hat er auch einen Heldenstatus bekommen, natürlich durch eure Dienste. Das war eine extrem belastende Situation. Die waren dort extrem jung. Wenn man in so ein Amt hineinkommt, ist man am Anfang überfordert?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja das Mandat nicht gesucht, sondern es hat erfahrene Botschafter gegeben, die abgelehnt haben. Es war ja die grösste Krise gewesen, außenpolitische Krise von der Schweiz seit dem Zweiten Weltkrieg. Und man hat verzweifelt, nachdem Banken und der Bundesrat während fast einem Jahr zugelegt hat, wie das Haus brennt, hat man einen Feuerwehrkommandant gesucht und hat dann keinen gefunden. Und auch ich habe es gut überlegt. Ich bin dann empfohlen worden vom Berater, vom Clinton. Er hat der Schweiz empfohlen, sie sollen doch mich holen, wenn sie mich kennt haben. Ich kann Englisch und damals habe ich auch noch gut ausgesehen. So kommt er gut rüber. Oder? Und ich habe mir dann das auch mit Pro und Contra überlegt. Alle meine Freunde haben gesagt, mach das nicht, du verlierst nur. Und meine Feinde haben gesagt, das musst du unbedingt machen. Oder? Und ich habe viel Feinde gehabt. Und dann habe ich im Nationalrat Ernst Mühlemann angerufen. Das ist der Schattenminister, Außenminister, eine riesige Figur aus dem Thurgau, den alle auf der Welt kennen. Ich wollte mit ihm ein längeres Gespräch führen. Und er hatte damals schon ein Autotelefon, war Brigadier, Militär, Direktor bei der Bankgesellschaft, hat es damals noch geheißen. Und hat schon ein Autotelefon gehabt und hat gesagt: Thomas, wenn das Vaterland ruft, dann fragt man nicht, ob das gut ist für einen, dann geht man. Ich wünsche einen schönen Tag. Zack. Und so bin ich dann Chef Taskforce geworden und bin dann der Feuerwehrkommandant ohne Feuerwehrwagen, auch keine Mitarbeiter und hat dann das aufgebaut. Ich habe das auch ein bisschen, bin das ein bisschen naiv angegangen auch, habe aber den Vorteil gehabt, dass ich dann ganze Unterstützung vom Bundesrat, vom Schweizer Volk, auch von der Banken. Sie waren so froh, dass es einen hatte. Und hat dann das beste Team, das die Eidgenossenschaft je hatte, zusammengebracht. Und die haben dann mit vielem Auf und Ab die Krise können bewältigen können. Ich war dann einfach der Sprecher von diesem guten Team. Aber ich bin ziemlich grau geworden während dieser Zeit. Und ich habe, wie gesagt, alles zusammengefasst, auf kürzestem Raum dort, in diesen 5 Bänden, 2800 Seiten. Und gewusst, dass das der eine oder andere ein bisschen überfordert. In der heutigen Zeit darum haben wir noch mit einem Kollegen, René Lüchinger, hat eine Zusammenfassung geschrieben.
Also das kleine Buch dort, das liegt für die Faulen, und das andere, die 5 Bände hinten, für die, die wirklich eintauchen wollen. Wir können da auch nur ein bisschen eintauchen. Ich meine, nein, mit den Amerikanern. Ich meine, das war so eine emotional geladene Atmosphäre, da, um mich mal noch erinnern, als wäre es gestern gewesen. Unglaublich. Und darum war man wahrscheinlich auch so erleichtert gewesen, dass einer Zugang findet zu den Amerikanern. Was ist das Geheimnis vom Verhandeln in so einer Situation? Was ja, dort ist es um Nazis gegangen und um nachrichtenlose Vermögen, wenn man dort mit so einem Gegner wie der Amerika muss verhandeln.
Also, viele wissen das vielleicht nicht mehr, aber als ich das Amt antreten habe, 96 Oktober, waren wir so auf der Stufe von Iran oder Nordkorea gesehen. Man hat darüber geredet, Sanktionen gegen die Schweiz zu ergreifen in den USA. Alle Länder, unsere Nachbarn, die ja viele schlimmere oder eine negativere Geschichte haben als die Schweiz im Zweiten Weltkrieg, haben schön weggeschaut. Sie fragen sich, dass wir vorne gestanden sind, der Musterschüler. Oder? Wir haben ja pro Kopf zum Beispiel mehr Juden, in absoluten Zahlen mehr Juden gerettet als Amerika oder England. Ja? In absoluten Zahlen vor der Vernichtung. Ich habe gerade von Anfang an gesagt, eben lang vorher in Washington geschafft, oder? Ich habe auch die Akteure kennt vorher. Ich war auf der Botschaft gewesen und habe offen gesagt, Amerika ist anders. They want a quick deal, oder? Weil einen schnellen Deal, oder? Und hat dann auch einen relativ schnellen Deal gehabt für 250 Millionen Schweizer Franken. Das hat dann aber die Banken und den Bundesrat völlig schockiert. Die haben gesagt, das haben wir gemeint, wir haben das einen brillanten Diplomat, der uns in den USA vertritt und alles. Jetzt wird ja schon nachgegeben. Sie ist nicht schuldig. Und darum ist es halt dann noch 3 Jahre gegangen und am Schluss hat es etwa so 1,8 Milliarden Schweizer Franken gekostet, der Vergleich, und plus vielleicht 1,5 Milliarden mehr, also vielleicht über 3 Milliarden alles in allem. Das ist heute natürlich eine kleine Summe, das verliert der Investmentbanker, wenn er einen schlechten Tag hat. Aber damals war das noch wirklich Geld gewesen. Und das Schlimme ist, wir haben immer noch nichts gelernt. Oder? Amerika tickt anders. Erstens ist es eine Supermacht, darf man nicht vergessen, man ist immer ein bisschen kleiner. Und in Amerika, die wollen bei vielen Problemen eine schnelle Lösung. Das hat man jetzt auch bei diesen Zöllen gesehen. Oder? Da haben wir eigentlich eine 10% Lösung gehabt. Etwa, also im April hat das Ganze angefangen, mit dem Liberation Day, oder? Da haben wir jetzt gerade eine Jahrzeit gehabt. Dann hatten wir etwa im März, Juni einen Deal gehabt. Und dann hat die Schweiz wieder 4-5 Monate gebraucht, bis sie da im Mitberichtsverfahren und ist jetzt mit der EU und wenn man nicht wartet, durchgegangen hat. Wenn wir gerade gegangen wären nach England, hätte Trump können Sieg erklären, die Eidgenossenschaft, oder, hat das wieder gemacht, ich habe die Schweiz, oder, und das verstehen wir nicht. In den USA Quick Deal und man muss der US-Präsident, zu meiner Zeit war es der Clinton, schaut gut aussehen. Es geht alles für die nächsten Wahlen. Und man muss denen den Sieg geben können. Und das ist ja gleich. Also wenn wir zwei ein Geschäft machen und sie gut aussehen in den Medien und ich mehr Geld verdiene als sie, bin ich noch so froh. Mhm. Also man muss ja das auch ausnutzen. Und man braucht Lobbyisten und man braucht PR. Und ich habe denen, wo das alles vorbei war, ein längeres Konzept gemacht, wie man langfristig und nachhaltig unsere Rolle in den USA immer darstellen kann als wichtiger Partner, als 6 grösster Investor, als jemand, der Hunderttausende von Arbeitsplätzen schafft, als ein Land, wo der USA als liberale, demokratische Republik ganz nahe steht, etc. etc. wenn man das über das ganze Land muss machen. Und wir machen es gleich mal nicht. Wo, auf dem Höhepunkt von der Krise habe ich das Konzept, wo meine Leute geschrieben haben und ein paar andere, der Wirtschaft vorgestellt. Anderthalb Stunden Sitzung im Nationalbankrat in Zürich. Die haben wir 100 Millionen Franken für 4 Jahre zur Verfügung gestellt, um das Konzept umzusetzen. Das ist damals 100 Millionen Schweizer Franken. Ja. Das war 1998. Sofort, anderthalb Stunden, der Hayek gesagt, ich gebe 20, dann warte ich. Und so. So ist das Gas auf jeden Ding. Ich hätte wahrscheinlich mehr verlangen können. Kaum haben wir den Vergleich gehabt, etwa so 2 Monate später. Er sagt, ja, es ist eigentlich noch gut gegangen. Und der Bundesrat sagt, ja, es ist eigentlich gut gegangen. Das müssen wir nicht machen. Aber wir haben ja Botschafter dort, der soll das machen. Und jetzt ist ja wieder das Gleiche gewesen. Ja. Das habe ich auch im Januar, also im April gesagt, jetzt machen wir das und selber und jenes. Und dann haben wir die Lösung gehabt. Dann haben wir gesagt, jetzt machen wir das. Nur Copy-Paste, was ich in meinem Buch geschrieben habe. Durch Social Media haben wir noch nicht und so weiter. Aber die Schweizer machen es nicht. Oder? Und wir kommen in die nächste Krise. Ich habe auch Bankenkrise vorausgesagt, was ich wo wir im 2007, 2008 gesagt haben, über das Bankgeheimnis. Auch dort hat man gesagt, jetzt müssen wir etwas machen. Und dann ist das vorbei gewesen, ja, dann haben UBS und Credit Suisse zusammen, ich weiß nicht wie viel, 5 Milliarden gezahlt. Und man macht es nicht. Oder? Der Schweizer findet dann immer, es ist mal gut gegangen. Oder? Und jetzt haben wir es im Griff.
Also es fehlt das Permanente.
Das Permanente sind wir nachhaltig. Das ist ja die grösste Macht auf der Welt. Noch für absehbare Zeiten, bis jetzt der Trump gefällt oder nicht. Dann kommt ein anderer. Man weiß noch nicht wer, das ist auch viel zu früh. Aber man muss die Maschine in den USA ölen. Andere Länder, kleinere Länder, die weniger Geld haben, machen das. Und wenn wir das nicht machen, kann ich Ihnen sagen, können wir in 5 Jahren, in 10 Jahren wieder in eine Krise. Und ich kann auch hoffen, dass ich dann auf dem Golfplatz Handy angestellt habe, sonst kommt das nicht gut raus.
Es war als junger Botschafter eine belastende Zeit für euch, nehme ich an. Wie seid ihr umgegangen persönlich mit dieser Belastung? Was ja, muss man da mitbringen, Resilienz?
Da bin ich ja 38 Jahre alt gewesen, da schöpft man aus dem Vollen, da braucht man 3 Stunden Schlaf und einmal weiss ich noch, bin ich am Morgen, irgendetwas kam in Paris, da hat der Bundesrat eine Sondergenehmigung gegeben, dass ich die Concorde brauche. Das war viel zu teuer gewesen, oder, für eine normale Schweiz, hat ein Vermögen gekostet. Concorde in den USA, ein Hearing und dann bin ich mit der Swiss wieder zurück. Und das gleiche Hemdli und den gleichen Anzug bin ich diesen Morgen den Bundesrat berichten. Oder? Aber wenn Sie so 36, 37 oder 38, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, bis ja, knapp 40, dann können Sie das wegstecken. Und ich muss sagen, ich habe gefunden, wie der Müller mal gesagt hat, oder? Ich komme ja aus einer Bauern- und Söldnerfamilie, oder? Für die Eidgenossenschaft zu kämpfen, ist schon eine Ehre. Und hat das gerne gemacht und ich wollte ein paar Mal zurücktreten. Es hat Situationen gegeben, wo mich der Bundesrat dort reserviert hat. Habe ich zum Beispiel nicht informiert, dass er eine Solidaritätsstiftung machen will mit 7 Milliarden Gold, die er verscherpelt. Er hat es dann trotzdem verscherpelt. Wenn wir das Gold noch hätten, hätten wir keine. Dann könnten wir alle Schulden zurückzahlen und alles. Dann Klammer geschlossen. Und dann wollte ich zurücktreten, hat dann aber. Bin ich zurückgetreten wegen meinen 30 Mitarbeitern, die einfach gekämpft haben jeden Tag und nicht im Rampenlicht gestanden sind. Das war das. Wir hatten einen unglaublichen Teamgeist. Und ich bin primus inter pares. Das hat mir geholfen. Meine Familie hat damals schon John kennengelernt. Oder? Die hat mich auch unterstützt. Und letztlich habe ich unglaublich viel gelernt.
Ihr habt auch mit illustren Figuren zu tun gehabt, die natürlich eingefahren sind in der Schweiz aus Amerika. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man die trifft in einem Sitzungszimmer? Sind das harte Hunde?
Also ich habe gewisse Leute schon kennt, als ich in Washington war, hatte ich eine gute, positive Freundschaft mit den Nichten von Al Gore. Habe ich schon kennt. Ich habe Bill Clinton auch schon kennt. Eine ganz eindrückliche Funktion, ich wusste, wie die ticken. Hat der Kissinger kennt, der damals schon nicht mehr Außenminister war, wo man gute Ratschläge gegeben hat. an den auch Lobbyisten, an die Eidgenossenschaft vorgeschlagen, ich brauche einen Lobbyist und eine PR-Firma, haben sie sofort zugegeben, haben wir auch die 50'000 Franken, die das im Monat gekostet hat, zugesprochen, oder, weil es das Haus brennt hat, oder, haben sie es begriffen, also die sind clever gewesen damals, als die, die wir jetzt haben. Dann hat es natürlich Figuren gegeben wie D'Amato, oder der Senator D'Amato, der ja der grösste, meistgehasste Amerikaner war. Da muss man verstehen, der hat einfach die Welle, der gemeint, ich bin in New York Senator, New York sind die Juden unglaublich wichtig als Geldgeber und sie ist die grösste jüdische Stadt auf der Welt, auch als Wähler. Also ich muss den Juden entgegenkommen. Und der D'Amato, der hat Senator Pothole geheissen, also wenn es irgendwo in New York in einer Strasse ein Loch hatte, dann hat er geschaut, dass das geflickt wird, indem er Geld in Washington geholt hat. Und das war natürlich ein Typ, der war mit allem Wasser gewaschen war. Und der war auch unglaublich aggressiv gewesen. Und die Worte hat ihn nicht interessiert, die Fakten auch nicht. Und ich habe dann, und der hat dann auch in den Fernsehauftritt, wenn wir so gesehen sind, dann haben wir uns aber ein bisschen bekriegt. Dann habe ich den Rotschlag bekommen von einem anderen Botschafter, Bird. Der hat gesagt, du musst dich wie ein Staatsmann aufführen, wie als Strassenkämpfer ist D'Amato eigentlich besser. Und so habe ich es dann versucht, oder, immer ruhig zu bleiben, immer souverän zu bleiben. Und das hat geholfen, weil im Fernsehen kommt man besser rüber, wenn man souverän ist. Und der D'Amato war dann ganz lustig. Kaum seine Kamera ab, bin ich sein bester Freund. Oder hat das sogar mal eben zwei, drei Mal gelobt in Senatshearing, oder? We have our ambassador, and he did so much, and you know, whatever. Dann habe ich gesagt, noch eins Lob und mir wird der Schweizer Pass entzogen. Und das Lustigste ist, der D'Amato ist dann im November 1998 trotzdem ganzer Angriff auf die Schweiz nicht wiedergewählt worden. Und das zeigt, dass die amerikanischen Wähler halt doch clever sind. Oder? Die haben ihn doch geschaut. Der Schumer ist dann Senator geworden, der heute noch der Mehrheitsführer ist, von den Demokraten im Senat. Also jetzt ist er wieder Republikaner. Aber den Schumer habe ich auch noch gekannt. Also das zeigt, keiner von denen, der die Schweiz angegriffen hat, das haben ganz viel gemacht, aus rein politischen Gründen. Die wollten in Schlagzeilen kommen. Die haben gedacht, die Schweiz angriff, dann kommt das gut an bei meinen Wählern. Und keiner von denen hätte eine politische Karriere können durchsetzen. Einer ist im Gefängnis gelandet, wo es immer angegriffen hat. Der Singer vom World Jewish Congress hat dann noch 5 Millionen von diesen 1,8 Millionen hinterzogen. Übrigens über die UBS Genf, also das Vertrauen von diesen Leuten in die Schweizer Banken ist nach wie vor gross gewesen. Und so weiter und so fort. Und das zeigt eigentlich auch, dass der Kampf ums politische, um die Mehrheit am Stammtisch gar nicht so gut funktioniert. Die Wähler wissen eigentlich schon genau, wie es geht.
Alles nachlesen in diesen 5 Bänden oder eben in der Kurzzusammenfassung, wenn ihr weniger Zeit investieren wollt. Also grossartig, ein Stück Geschichte, das heute hier sitzt. Habt ihr Fragen an Dr. Thomas Borer?
Wir müssen über die Strasse von Hormuz reden, oder?
Also, keine Frage in diesem Fall. Was machen wir jetzt dort mit dieser Strasse von Hormuz? Gut, euch und dem Porsche ist nicht so relevant, wie viel das jetzt das Benzin kostet, nehme ich an, oder?
Habe ich einen Porsche? Ja, wissen Sie, Trump tut mir immer sagen, was er jetzt gerade macht, und dann gehe ich shorten oder gang long, oder? Wegen dem kann ich mir ein schönes Auto leisten. Das ist Spaß beiseite, wenn ich wüsste, was der Trump macht. Und ich glaube auch, der Trump weiß ab am Vortag nicht, was er am Morgen dann macht. Dann wäre ich ein reicher Mann. Er hat jetzt eigentlich, also ich hätte den Krieg nie angefangen, wenn ich Präsident gewesen wäre. Und wenn er angefangen hätte, nach den Midterm-Wahlen. Dass er angefangen hätte, ist wahrscheinlich notwendig gewesen. Man darf nicht irgendwann, aber ich hätte es nicht jetzt gemacht, man darf nicht vergessen, der Iran hat angereichert Nuklearbrennstoff. Und das ist schon nicht so angereichert, wenn man heute Atombomben herstellen würde, aber es ist mehr angereichert als die Bomben, die man auf Nagasaki und Hiroshima abgeliefert hat. Und wir sehen, wenn die das gehabt hätten, weiß man nicht, was man damit gemacht hat. Also der Angriff ist eigentlich irgendwann gerechtfertigt, sie hat aber nicht jetzt müssen erfolgen. Ich habe bitte einen Mann abgeworfen. Gut, jetzt, wir haben alles verfolgt, hat er eigentlich nur noch zwei Optionen. Er tut jetzt sagen, ich tue jetzt den Strauss von Hormuz, an den Iraner Strauss von Hormuz auch sperren. Sie können kein Öl mehr liefern. Ich tue dann alle Geldzufluss stoppen. Das heisst, natürlich im Land geht es furchtbar schlecht, der Bevölkerung geht es furchtbar schlecht, aber sie haben kein Geld für neue Waffen zu kaufen, das alles wieder aufzubauen. Und ich kann Druck auf China ausüben. Weil China hat Öl für über 120 Tage und kommt meistens natürlich von Russland und dem Iran. Und das ist wahrscheinlich seine strategische Überlegung. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass er die Kampfhandlung wieder aufnimmt. Aber er hat ja fast alles schon gebombt. Das heisst, er müsste auf die Infrastruktur gehen. Ich glaube, die zweite Variante hat ja gezeigt, dass die Führung im Iran sind nicht normale Leute wie wir alle, die hier sitzen. Also ich finde mal, wenn er die Erdölvorkommen bombardiert und Brücken bombardiert, das sollte ich nicht beeindrucken. Selbst wenn sie ja selber angegriffen werden oder die Familie beeindruckt sie das offensichtlich nicht, weil jeder glaubt, dass er mit 50 Jungfrauen im Paradies wieder aufwacht. Also mir wäre das schon zu viele Jungfrauen, aber das ist offensichtlich das, sie würden sterben für das. Das ist der fundamentale Glaube, den die haben. Also mit Bombardierungen kommt man wahrscheinlich nie an. Also ich glaube, ich würde jetzt ihm empfehlen, jetzt tun wir sie doch weiterhin wirtschaftlich ganz unten halten. Du hast den Sieg, militärisch ist der Sieg da. Und jetzt üben wir Druck auf Länder auf, wie China, vielleicht auch Russland, die viel mehr Leverage haben.
Kann der Trump das?
Ja, er hat ja sicher gute Berater und Militär. Man sagt ja da im Westen und in den Zeitungen, im Tagi und in der NZZ und überall, die wissen ja alles besser. Ja, die haben Hormuz nicht auf dem Kick gehabt. Das stimmt doch nicht. Ich meine, jeder. Also Hormuz haben wir ja alles schon mal erlebt, das hat es ja alles schon mal gegeben, oder wer ein bisschen Geschichte kennt. Und das hat jeder General, also nicht mal jeder Korporal in der US-Armee hat das gewusst, dass das kommt. Ich glaube, sie haben gerechnet, und vor allem der Trump hat damit gerechnet, dass er ähnlich wie in Venezuela relativ schnell zu einem Deal kommt. Oder? Weil für uns ist es ja schwierig nachvollziehen, dass man sich so militärisch kann kaputt schlagen, ohne dass man eigentlich eine Chance hat. Also, die spielen mit Maschinengewehr und wir stehen mit der Lanze auf der anderen Seite vom Feld. Oder? Also null Chance. Und gleichwohl kämpft man weiter. Und das hat er wahrscheinlich unterschätzt. Und dann ist er halt jemand, der immer meint, man könne andere zu einem Verhandlungstisch bringen. Oder? Auch mit überzogenen Forderungen. Oder er sagt, ich bombardiere euch in Steinzeit zurück. Darum, also ich habe ihn eigentlich für intelligenter und cleverer gehalten. Und ich glaube, da hat er jetzt einen grossen, auch innenpolitischen Fehler gemacht. Weil in Amerika zählt bei Wahlen nur bei 90% der Wähler nur, wie sieht es mit der Wirtschaft aus? Wie geht es mir? Oder man muss sich vorstellen, 50% der Amerikaner leben von Paycheck to Paycheck, von Monatslohn zu Monatslohn. Wenn die einen Schaden haben am Auto für 2000 Dollar, können sie das nicht zahlen. Das ist 50% der Amerikaner. Vor allem Wähler von Trump. Und wenn natürlich das Benzin teurer wird und die Inflation kommt, dann haben die keine Freude, dann gehen sie nicht wählen oder wählen Demokraten. Und ich glaube, wenn er jetzt das nicht möglichst schnell wirtschaftlich wieder hinkriegt, dann hätte die Midterm-Wahlen verloren, wo ja die meisten Präsidenten verlieren, dann ist er ein lame duck. Und dann hat er einen riesen Klecks im Rheinheft.
Letzte Frage, Thomas Bohrer, wenn du so ein bisschen die Weltlage anschauen, die Zukunft schauen, ihr seid selber Vater von mehreren Kindern. Seid ihr zuversichtlich oder macht es euch grosse Sorgen?
Nein, wir dürfen euch nicht vergessen, ich bin noch während dem Kalten Krieg aufgewachsen. Oder? Und dort hat man ja 1000 Tage Schweizer Armee, oder da haben wir eine Armee gehabt, 650.000 Mann, Panzer, jeder hat ein Sturmgewehr gehabt. Heute haben sie ja noch neue, ich weiß nicht, wie sie das machen, wenn sie im Schützengraben liegen. Der eine hat Sturmgewehr, der andere hat einen Feldstecher. Anyway, wir sind natürlich mit dieser Gefahr aufgewachsen. Der nukleare Bedrohung, wenn eigentlich gewusst, kann immer etwas schief gehen. Und damals hat's auch, ist mir ja ein paar Mal nachgesehen, oder? Kuba, Vietnamkrieg. Ich bin grundsätzlich optimistisch. Ich habe auch nicht daran geglaubt, dass vor dem Trump ist ja nicht alles so gut gewesen, wie man es jetzt im Nachhinein darstellt. Oder? Was mir sicher ganz so viel Sorgen macht wie der Trump, ist die Impotenz der Europäer. Frankreich, Katastrophe wirtschaftlich. Deutschland, give me a break, oder? Ich meine, Deutschland, oder? England, all die Regierungen haben ja nicht einmal eine Mehrheit in der Bevölkerung. Wirtschaftlich geht es noch schlecht, oder? Die Schweiz ist so ein bisschen das Land, das am resilientesten ist. Das macht mir Sorgen. Aber viel mehr Sorgen, jetzt um meine, da glaube ich, dass wir immer wieder Lösungen finden und dass es wieder gut kommt. Politisch glaube ich das. Aber was mir jetzt zum Beispiel grosse Sorgen macht, ist AI, die AI-Revolution. Gerade meine Kinder, die sind jetzt zwischen 16 und 22, alle viel intelligenter als ich, besser ausgebildet als ich. Aber es gibt ja jetzt Voraussagen, dass so 30-40% von den Akademikern arbeitslos werden. Also, sie sagen, ihre Kinder sollen Schreiner werden und Wohler und weiss ich was alles, oder? Weil man nicht durch Roboter ersetzen kann. Das macht mir viel mehr Sorgen, wie wenn so viele Akademiker arbeitslos werden, wenn es auch nur 20% sind. Und wenn sie heute einen Job suchen, so als 25-Jähriger in der Schweiz mit allen Abschlüssen, ich habe einen Freund, der hat ETH absolviert und MIT. Also das ist besser könnte. Er wäre früher nach sechs Semestern schon abgeworben worden. Da hat er über 50 Bewerbungen geschrieben, immer noch keine Stelle. Ich konnte nicht mal eine Antwort über. Er hat nicht Psychologie oder Geschichte studiert, sondern etwas. Das, in der Schweiz, das zeigt, das macht mir grosse Sorgen für die Zukunft. Ich glaube, die Revolution können wir nicht zurückschieben, aber das ist etwas, wo ich glaube, dass es die nächsten 5 bis 10 Jahre sehr viele Umwälzungen geben wird, Unruhe und Leute, die nicht zufrieden werden sind, auch in der Schweiz. Und das macht mir mehr Sorgen als die geopolitische Lage.
Und wegen etwas ist den Leuten über am Freitag, wenn ihr auf dem Golfplatz seid. Danke vielmals, Thomas Borer.
Danke.
Leuengebrüll. Der Tag aus dem Landgasthof Leuenwittikon. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.